Ja, guten Morgen, liebe Gäste, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch alle, die uns online zugeschaltet sind. Ich bin Jahrgang 1964 und damit bin ich vor 57 Jahren als Kind und Enkel in diese Welt gekommen. Seit 30 Jahren bin ich Vater und seit 4 Jahren Großvater. Und ja, ihr merkt schon, in dieser letzten Beziehung der Großeltern, da bin ich blutiger Laie. Da soll ich von etwas reden, wo ich gerade mal angefangen habe, irgendwie Einblick zu gewinnen. Und mir schaut oben Lars zu und ich freue mich über Phil. Phil hat gestern sein erstes Fußballturnier im Leben gespielt. Also ich darf da mich auch nicht entschuldigen und sagen, hey, ich kann noch nichts leisten, bloß weil ich erst seit 4 Jahren Opa bin. Aber die Beziehung Großeltern, Großmutter, Großvater, die kenne ich eben aus 57 Jahren Erfahrung, da ich in die Welt gekommen bin und auch Großeltern vorfand. Urgroßeltern nicht, aber Großeltern schon. Und wenn ich hier stehe und darf in einer Gemeinde predigen, hat das auch mit meinem Opa zu tun. Er erzählte mir aus ganz anderen Zeiten, wie er ein Leben lang davon träumte, mal auf das Predigerseminar in St. Krishona zu gehen. Und dieser Traum hat sich nie erfüllt. Er hatte schon mal seine Ausreisepapiere in den 1920er Jahren, die sind ihm gestohlen worden. Und stattdessen hat eine ganz andere Lebensschule durchgemacht, auch mit sehr langen Haftstrafen. Aber als wir in einem Land des Wohlstands angekommen sind, und da oblag es ihm, dann zu erinnern und zu sagen, was könnten hier die Ziele sein? Und wofür lohnt es sich, sein Leben einzusetzen? Und da hat er mal bei einer Gelegenheit uns Enkeln gesagt, also mein Lebensziel und mein Lebenstraum war, theologisches Studium wird keiner meiner Enkel studieren. Gut, also wir sind dann doch auf den Weg, wir haben es dann doch auf den Weg gemacht, obwohl in unserer Gemeinde das gar nicht in dem Augenblick oder in der Zeit gar nicht so gefördert wurde, irgendwo hinzugehen und zu studieren. Mein Cousin ging nach Krishona, ich ging nach Kalifornien, nach Fresno und unser Schwager ging in die Bibelschule Wiedenest. Also, da gab es Weichenstellungen und auch ein Stück Wegweisung, die wir so von unseren Eltern nicht hatten. Wenn man von Großeltern spricht, könnte das ja auch so sein, ja, das sind jetzt alternde Eltern, die hoffentlich nicht so bald ein Pflegefall werden. Und da möchte ich zum Einstieg sagen, dass der Jahrgang 64 ist der geburtenstärkste in der deutschen Geschichte. Und jetzt einfach zu sagen, dieser Jahrgang und die drumherum, die sind einfach unterwegs in so eine Abschiedsphase, das wäre zu billig. So dürfen wir uns nicht aus der Affäre hier stehlen. Und ich schlage dazu auf, in Psalm 92 lese ich von den Gottesfürchtigen, von Menschen, die mit Gott leben und Gott nachfolgen. Und Psalm 92, Vers 15, da heißt es, noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben. Und dann auch die Berufung, warum das gut so wäre, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Natürlich reicht das doch jetzt für jeden, dass ich das einmal gelesen habe. Der Herr ist gerecht, steht in der Bibel, also glauben wir es. Jetzt ist diese Frage abgehakt, aber so einfach ist das nicht mit den biblischen Wahrheiten. Wir verstehen biblische Wahrheiten erst, wenn sie uns berühren oder wenn sie von irgendjemand, der uns sehr nahe ist, bezeugt werden, gelebt werden. Und da braucht es mehr als eine Generation, um sagen zu können, Gott offenbart sich in der Geschichte. Gott lebt und er trägt, er hält, er liebt, er segnet und wenn man keine Großeltern im Glauben hat, fehlt uns ein ganzes Stück. Wir haben jetzt auch heute schon wieder von Dortmund gehört. Das sind Gemeindegründungen und normalerweise ziehen da junge Leute für sowas los und als Missionare, Gemeindegründer, um dort Gemeinde anzufangen, wo es keine gibt. Und interessanterweise ist das ja so, dass nicht die erfahrensten Kinder kriegen, sondern die unerfahrensten. Und wenn, ja, dass man in einem sehr jungen Alter Vater oder Mutter wird und jetzt sind dann die jungen Christen damit dabei, eine Gemeinde zu gründen. Und wir haben die an vielen Orten in der Türkei oder jetzt auch in Litauen zum Beispiel. Wenn ich da hinkomme, bin ich da der Patriarch. Mir fehlt der weiße Bart, aber ansonsten ist ganz klar, dass ich hier der alte Mann bin in den Runden. Und den Gemeinden fehlen Großeltern. Beides, altersmäßig, um auch vielleicht andere Großeltern einladen zu können, aber auch allein die Gegenwart, das Glaubenszeugnis, ein vorgelebtes Eheleben, das älter ist als 11 Jahre. Solche Dinge fehlen jungen Gemeinden und jungen Familien, die in erster Generation Christen sind. Die Alten, ich zitiere hier, die Alten sind inzwischen die jüngsten, fittesten und fähigsten, die wir in der Geschichte hatten. Und der biblische Auftrag hier aus Psalm 92 zu bezeugen, zu erinnern. Wenn wir so in der Bibel zurückblättern und dann kommen wir auf die ersten Patriarchen und dann landen wir bei Mose. Ihr müsst das jetzt nicht nachschlagen, ich könnte das auch frei wiedergeben, aber ich erinnere uns einfach, dass da Mose von Gott zu Pharao geschickt wird und ja, auf der Waagschale liegt das Schicksal des Volkes Israel und da stehen Entscheidungen an, die jetzt zu entscheiden sind und die sehr schicksalhaft sind. Und Gott, der Moses führt, denkt an diesen Augenblick, aber er denkt auch, das, was jetzt passiert, das wird Generationen nachwirken. Und natürlich fehlt uns als jungen Menschen dieser Bezug zu Generationen und Nachwirken und Segnen. Aber Gott sagt, denn ich selbst, okay, da sprach der Herr zu Mose, ich bin in 2. Mose 10, geh zu Pharao, denn ich selbst habe ihn und seine Minister unnachgiebig gemacht, damit ich diese Wunderzeichen unter ihnen tun kann. Du sollst deinen Kindern und Enkeln einmal erzählen können, wie ich mit den Ägyptern umgesprungen bin und was für Wunderzeichen ich unter ihnen getan habe. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, nicht an irgendeinem Bekenntnissatz erkennen wir, wie Gott ist, sondern wie er in unserer Geschichte handelt. Wenn ich Erinnerung sage, dann haben wir in unserer Generation sehr viele Freiheiten und auch Wahlmöglichkeiten. Und heute ist auch in unserem Land so ein Schicksalstag. Wir können wählen. Wir können tatsächlich wählen. Über 60 Millionen Bundesbürger sind eingeladen, heute mitzuentscheiden, wie es mit unserem wunderbaren Land weitergeht. Und was das für ein Vorrecht ist, das wissen nur Leute, die schon in anderen Umständen gelebt haben. Wir waren Missionare im Kaukasus und Russland hatte vor einer Woche eine Wahl. Und die ruchlosesten Herrscher im Kaukasus sind angeblich letzte Woche mit 99,7% in ihrem Amt bestätigt worden. Und dann, wer will das zweifeln? Hat etwa einer von uns an den Urnen gestanden? Kann das denn nicht sein, dass die so populär sind? Und dann gibt es einen Wahlkreis in der kleinen Republik Dagestan, da hat jemand diese Zahl in die verkehrte Zeile eingetragen. Und ist der ganze Kaukasus wählt die alten Herrscher mit 99,7% wieder. Nur in einem Wahlkreis in Dagestan haben die Grünen 99,7% gekriegt. In allen anderen, die kamen nur homöopathisch vor im Kaukasus. Aber hier hat einer die Zeile verwechselt. Und es ist lustig, aber wir wissen, wie bedrückend das ist, wenn man eine aktivistische Lebensposition hat, ich will etwas beeinflussen, ich will etwas gestalten und es ist mir komplett aus der Hand genommen. Jetzt haben wir unsere erwachsenen Kinder in Litauen, das Nachbarland heißt Belarus. Da soll der Herrscher 81% der Stimmen gekriegt haben. Und wer sich dem entgegenstellte, lebt zum Teil nicht mehr. Und andere, die protestierten, sollten des Landes verwiesen werden. Und eine mutige Frau hat sich auf der Grenze zu Polen dem entgegengestellt, dieser Abschiebung. Jetzt ist sie zu 11 Jahren Zuchthaus verurteilt. Also das, was wir hier haben, dass wir das einfach wertschätzen und nicht verstreichen lassen, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist auch ein, ich würde sagen, das ist eine Feier und ein Tag des Dankes, dass wir heute zur Wahl gehen können, wenn wir nicht schon die Briefwahl hinter uns haben. Dann denken wir manchmal, aber gut, wie genau handelt Gott denn in unserer Geschichte? Dieses Thema hat mich auch schon sehr früh beschäftigt. Ich erinnere mich, das war eines der ersten Bücher, die ich so, wie soll ich sagen, mit einer Erwartung gelesen habe. Das ist ein Sachbuch, den Autor habe ich später kennengelernt. Wir waren auch Kollegen, Klaus Wetzel. Er schrieb ein Buch, Handelt Gott in der Geschichte? Ich sehe das jetzt vor meinem inneren Auge. Wie handelt Gott in der Geschichte? Und dann denken wir manchmal, ja, wir sind doch alles normal aus hier. Wie wird Gott Geschichte denn durch uns verändern oder den Fluss der Geschichte abändern, bloß weil wir existieren? Und da gibt es im Alten Testament ein Buch, das heißt Ruth. Hat jeder das Buch schon gelesen? Das Buch Ruth? Ja, also mindestens 2 haben es gelesen. Für die anderen erzähle ich dann etwas davon. Es ist eine Liebesgeschichte, man könnte die auch Versorgungsgeschichte nennen. Und ja, eine Migrationsgeschichte könnte man da auch noch dazu sagen. Eigentlich nichts Auffälliges. Und gäbe es den letzten Vers nicht, würden wir da drüber lesen und dann wüssten wir nicht ganz genau, warum das hier in der Bibel steht. Aber da lesen wir ein Stammbaum. Und bei Stammbäumen ist es ja so, wenn man die Person nicht kennt, wenn ich jetzt anfangen würde, alles, was in meinem Stammbaum an Namen vorhanden ist, lesen, beim 4. Namen würdet ihr schon abwandern in den Gedanken zum kommenden Mittagessen oder irgendwie anderen Themen, ist schwierig. Aber hier werden wir an einer Stelle hellwach. Ich fange da irgendwo mittendrin an, Vers 20 im Buch Ruth. Aminadab war der Vater von Nachschon. Nicht Machschon, sondern Nachschon. Nachschon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Boas war der Vater von Obed. Obed war der Vater von Isai. Und Isai war der Vater von David. Oh, mit Boas, das war hier eine Migrations-, Liebes-, Versorgungsgeschichte. Aber jetzt merken wir 4 Generationen später, das ist jetzt der König David. Er zeichnete sich auch am Anfang durch nichts Besonderes aus. Auf den musste man auch erst kommen, auf diesen Hirten. Aber hier ist ein Segen und ein Weg, den Gott mit seinem ganzen Volk geht. Und das geht über diesen Boas. Und auf einmal wird das gewöhnliche Leben, war natürlich ein Leben, das auch von Glauben gezeichnet war, von Freigebigkeit, einem praktischen Glauben, einem gelebten Glauben. Aber es führt zu David. Jetzt weiß keiner von uns, wohin unser Leben führt und wen wir in der 4. Generation haben. Wenn wir von Generationen und Beziehungen sprechen, dann weiß ich sehr wohl, wir haben auch Singles unter uns, wir haben Kinderlose unter uns. Aber diese Dinge, diese Beziehungen, die leben wir immer auch in der größeren Gemeinschaft, in der Gemeinde. Wir sind hier der Leib des Herrn und wir sind hier Vertreter verschiedener Generationen und verschiedener Lebensphasen. Und es wechselt auch. Manchmal wer von uns den anderen erinnern muss, also wer in diesem Bild gesprochen hier Enkel oder Großvater ist. Und alle sind einbezogen in die Geschichte, die Gott schreibt. Paulus ist ein Mensch wie wir, aber ein Mensch, der im Glauben steht, hat eine Berufung. Er ermutigt die Christen seiner Zeit, folgt meinem Beispiel, wie ich Christus folge. Er sagt von sich, ich suche nicht mein Wohl, nicht mein Heil, sondern das Wohl vieler, damit sie gerettet werden. Paulus fügt sich da auch ein in eine Geschichte. Er hat Vorfahren, er hat Nachkommen und er bezeichnet sich, obwohl er keine eigenen Kinder hat, bezeichnet er sich hier als den Vater von Timotheus. Arthur hat heute davon schon eingangs gesprochen. Eine der Personen, die Paulus als Mitarbeiter gewinnt und an den er sich wendet wie ein Vater im Glauben, ein Vater im Alltag des Lebens, ist Timotheus. Ihn nimmt er mit, aber woher gibt es diesen Timotheus? Wir sollten das nochmal öffnen, 2. Timotheus 1. Und ich lese es, ihr dürft gerne zuhören. Ein Brief von Paulus, der durch den Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus wurde. Gott hat mich gesandt, um den Menschen von dem Leben zu erzählen, dass der Glaube an Jesus Christus verspricht. Der Brief richtet sich an Timotheus, meinen geliebten Sohn. Jetzt wird's persönlich. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Und weiter, ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich. Ich sehne mich danach, dich wiederzusehen, denn ich erinnere mich an deine Tränen bei unserem Abschied. Und ich werde voller Freude sein, wenn wir wieder zusammen sein werden. Hat schon Bezug genommen zu seinen Vorfahren, spricht zu seinem Sohn im Glauben und jetzt kommt er auf die anderen Schlüsselpersonen zu sprechen. Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, hier ist ein Beispiel für einen festen und lebendigen Glauben. In 5. Mose 6, Vers 5 lesen wir, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und Paulus spricht von dem aufrichtigen Glauben bei Timotheus, den er zuerst in seiner Großmutter Lois sieht. Und die Lois gab es an die Mutter weiter. Jetzt wissen wir nicht genau, an welcher Stelle hat sich Jesus Lois und der Eunike offenbart. Paulus schämt sich ja auch nicht für seine jüdischen Vorfahren, die reinen Gewissens Gott dienten. Aber der Timotheus-Glauben, der Glauben an Jesus Christus, hat mit dem Glauben seiner Mutter und seiner Großmutter zu tun. Sie hat die Schriften gelesen. Ich bin wieder bei Lois, die Schriften gelesen. Sie suchte ein kraftvolles Glaubensleben zu führen im Alltag, lebendig, und sie wartete auf den verheißenen Messias. Nur so können wir uns den Glauben der jüdischen Frau Lois vorstellen. Von einem Vater von Timotheus lesen wir nichts, er ist abwesend, aus welchem Grund auch immer. Klar ist nur, er war nicht jüdischen Glaubens, er war ein Grieche. Martins Predigt ist mir noch in den Ohren, als er darüber sprach, wie Gott diesen Lebensweg von Timotheus in einer so strategischen Art später einsetzte, das Evangelium in Europa weiterzugeben. Also, der Vater ist ein Grieche, das bedeutet, nach dem rituellen Recht der Zugehörigkeit zu dem Volk Israel, da findet man den Timotheus nicht. Er ist unbeschnitten. Er ist ein Fremder unter Juden. Dann stellen wir uns die Lois vor, die ihre Tochter Eunike vor sich hat, die den Timotheus erzieht, auf nicht-jüdische Art. Dann denken wir, ja, die Lois wird sich bei Gedanken gemacht haben. An welcher Stelle ist das ihr so schiefgegangen? Wäre das nicht toll, sie würde einen Lebenspartner finden in unserem Volk, ein Kind der Verheißung? Und wahrscheinlich hat sie sich auch Vorwürfe gemacht, dass sie irgendeiner einer Stelle nicht das weitergeben konnte an die nächste Generation, was sie geprägt hat. Und dann hat sie vielleicht gedacht, ja, das ist jetzt für alle Zeiten verloren. An dieser Stelle erinnere ich mich an eine Frau, die heißt Schirinai Dossowa. Sie war Straßenevangelistin in Moskau, leitet jetzt dort eine Gemeinde, die einzige Baptistengemeinde in der russischen Geschichte, die von einer Frau geleitet wird. Ihr kann man das nicht streitig machen, sie ist ein gesegneter Mensch Gottes. Und sie wuchs in ganz komischen Umständen auf. Ihr Vater hatte zwei Ehefrauen und sie wuchs auf als Vertriebenes, ihre Familie war vertrieben, tadschikischer Herkunft in Usbekistan, und ihre Mutter war eine Ukrainerin. Sie war also, jetzt weiß ich nicht, katholisch oder orthodox ukrainisch, aber christlich. Und sie bekam von ihrem Ehemann, glaube ich, 10 Kinder. Und Schirinai erinnert sich daran, dass sie oft klagte und weinte darüber, dass sie 10 Nichtchristen zur Welt gebracht hat. In Russisch klingt das natürlich noch mal ein bisschen krasser. Nichristi. Sie war gebrochenen Herzens, dass sie nicht ihren Glauben leben kann. Aber ich gehe mal davon aus, diese ukrainische Mutter hat über jedem der 10 Kinder gebetet, und Schirinais Brüder, die alle so muslimisch aufgewachsen sind in Zentralasien, ich glaube 5 davon sind Gemeindeleiter. Da kann es sein, dass wir unser Bestes geben, aber es reicht nicht, und dann bricht Gottes Gnade durch und der Segen. Ich stelle mir so die Lois vor, die hat oft gebetet. Aber an irgendeiner Stelle hat sie ihr Glaubensleben dann doch ja weitergelebt und weiter auf den Messias gewartet und weiter in der Schrift gelesen und sich weiter aktiv am Leben ihrer Tochter und ihres Enkels beteiligt. Und aktiv leben bedeutet Vertrauen in Gott setzen und an der Gewissheit festhalten, dass er uns liebt. Und dabei uns aufrichtig um andere kümmern, mit den Kennzeichen, die wir bei Gott finden, dass er uns immer ein offenes Ohr hat, dass er freigebig ist, großzügig, freundlich. Wann immer sich die Menschenfreundlichkeit Gottes über unser Leben ausgießt, haben wir wenig zu befürchten. Und ja, Ihr eigenes Leben ist vielleicht jetzt an der Stelle für Sie nicht so wichtig gewesen, als sich zu investieren in das Leben der anderen. Und da muss man sich vorstellen, wie viele Einflüsse gab es denn im Leben des heranwachsenden Timotheus in einem heidnischen Umfeld mit irgendwelchen jüdischen Einflüssen? Wir wissen, dass auch die jüdische Welt nicht Jesus-freundlich war, Jesus abgelehnt hat. Und dann denken wir, ja, wie kann das gelingen, dass hier der Timotheus im Glauben von Lois erzogen wird? Ja, das gelingt. Ein einziger Einfluss im Leben stellt sich gegen alle anderen Einflüsse im Leben und setzt sich durch. Das ist Gottes Kraft. Da würde ich sagen, lohnt es sich für alle, die an dieser Stelle Zweifel haben oder auch schon Erfahrungen haben, die nicht ermutigend sind, oder ja, bei den Kindern etwas beobachten, was vielleicht wir uns so niemals zurecht gedacht hätten. Seid ermutigt, Lois macht weiter und ihre Nachkommen auch. Und diese Mutter, die sich in einen Enkel investiert, das hat Wirkung für die ganze Ewigkeit. Wir lesen heute aus dem, was daraus geworden ist. Ja. Wir können ein Vermächtnis hinterlassen, einen Einfluss. Wir können lehren. Wir können uns verausgaben. Wir können damit rechnen, dass wo immer eigenes Versagen da ist und an den Tagen, an denen wir unseren eigenen Weg nicht mehr finden, dass Gott uns da weiterführen wird. Ja, wie hat Gott dann den Timotheus gebraucht? Natürlich wissen wir viel aus den Briefen. Es würde jetzt zu weit gehen, zu erzählen, wie er als Vertrauter von Paulus eigentlich den Dienst von Paulus so erst ermöglicht hat. Lasst uns treu bleiben in dem einen, dass wir Gottes Namen hochhalten und dass wir uns im Herzen festlegen, egal wie die Lebenswenden sein werden, wir legen uns jetzt schon fest, wir werden aufblicken zu dem, der alles wenden kann. Und wir werden ein Vermächtnis der Liebe zurücklassen. Schließlich sind neben den Eltern gibt es nur die Großeltern, die imstande sind, ein Kind zu lieben, unabhängig von irgendwelchen Umständen. Von ganzem Herzen. Halte fest, was du gelernt hast, ist nochmal eine Erinnerung hier von Paulus. Ein Glaube, der gewinnend ist, ein Glaube, der weise ist, gegründet in der Bibel, der in Wort und Tat sichtbar wird, der zu einer Verantwortung erwächst. Das finden wir etwas weiter bei Timotheus. 2. Timotheus 3, von 14 bis 15. Du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe und was du gelernt und im Glauben angenommen hast, denn du weißt, wer dich unterrichtet hat. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Und weiter die Ausführung, wie zuverlässig das Wort Gottes ist. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und ich weiß das von Hedi, ich weiß das von allen christlichen gläubigen Großmüttern, dass sie natürlich und wahrscheinlich auch Mütter und auch Väter, dass sie für ihre Kinder beten. Und da muss man sich dann den Timotheus so vorstellen in den Armen von Lois, in den Armen seiner Mutter, wie sie für ihn beten, seinen Lebensweg vorzeichnen als ein Weg der Gnade Gottes. Also Lois erscheint uns heute als diese Großmutter, die weise und gut mit dem Wort Gottes umging und die imstande war, das selber zu leben und auch weiterzugeben. Wir haben heute auch diese Chance, so zu leben, so zu glauben und zu erwarten, dass Gott in unserem Leben, auch wenn wir fortgeschrittenen Alters sind, haben wir ja auch unter uns ältere Geschwister, dass Gott uns trotzdem eine Frucht, einen Sinn gibt. Und diesen sehen wir vor allem, dass wir wach halten, was Gott in der Geschichte getan hat, was Gott in unserem Leben getan hat, und eine Erinnerungskultur pflegen in Umständen, in denen wir eine recht geschichtslose Generation um uns herum jetzt aufwachsen sehen. 5. Mose 4, Vers 9, hütet euch bloß davor, etwas an dem, was ihr gesehen habt, zu vergessen. Ja, erinnert euch euer Leben lang daran und erzählt es euren Enkeln und Kindern weiter. Ich komme zum Schluss. Beten wir dafür, dass Kinder und Enkel in jungen Jahren eingetaucht sind in die Geschichte Gottes, die sich mitten auch in unserem Leben entfaltet. Lasst uns Wertschätzung aussprechen, auch der heranwachsenden Generation. Könnt ihr euch an die Person erinnern, die euch mal damit überrascht hat, dass sie mehr in eurem Leben gesehen hat als ihr selber? Ich kann mich sehr wohl an Menschen erinnern, die sich Zeit für mich genommen haben, für ein Gespräch, für eine Mahlzeit und nach meinem Werdegang und nach meinen Plänen gefragt haben, die Wertschätzung geschenkt haben, als noch nichts da war, was irgendwie eine Errungenschaft gewesen ist. Wir sind alle darauf angewiesen, dass jemand in uns etwas sieht, bevor wir es selber sehen. Und diese Rolle können vielleicht Großeltern besser erfüllen als Eltern, bei denen die Sorgen um den Alltag, die Alltagsbewältigung im Vordergrund stehen. Aber Großeltern können Potenzial sehen, können wunderbare Worte des Lebens in das Leben eines Kindes sprechen. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Worte können töten, können abtöten, können vernichtend sein. Irgendwelche Bemerkungen, die ein Kind disqualifizieren, eine sinnvolle Zukunft zu haben. Aber genauso können Worte auch Leben geben. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Lasst uns Worte des Lebens in das Leben der anderen sprechen, gerade auch der nächsten Generationen. Von der bedingungslosen Liebe habe ich schon gesagt. Daneben dürfen natürlich Großeltern immer kreativ, lustig, liebevoll sein. Ich habe wenig Angst, dass ich imstande bin, Enkel zu verwöhnen. Meine älteren Kinder sagen mir, ich hätte die Angst schon verloren bei der jüngsten Tochter, dass man jemand verwöhnen kann, dass da irgendwie zu viel Liebe ist. Das fürchte ich wirklich nicht mehr. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer hat jetzt als nächster vor, Großvater oder Großmutter zu werden. Ich meine, das kann man ja nicht planen, liegt ja nicht an uns. Und trotzdem passiert das. Und vielleicht noch das Einzige, was wir uns, auch wenn wir etwas mehr Lebenserfahrung haben, sagen müssen, wir dürfen nichts tun und nichts unternehmen, was die Autorität der Eltern untergräbt und ihren Willen, ihr Familienleben und ihren Erziehungsstil zu gestalten. Und ich bin da auch sehr dankbar für meine Eltern und auch Hedis Eltern, die das bei uns nie gemacht haben. Nie musste man ihnen sagen, dass sie hier sich über uns hinwegsetzen oder sich an der falschen Stelle einmischen in unsere Erziehungsziele. Was bleibt noch zu sagen? Ja, beten sollten wir für alle Generationen in unserer Gemeinde. und dass wir in diesem Sinne das Heil Gottes auch erleben in mehr als einer Generation, dass wir durch unser Teilen der Geschichte, Teilen der Überzeugungen, Teilen der Wege Gottes Zugehörigkeit schaffen, Identität, und wir können auch heute danken, dass Gott es so angelegt hat, dass wir in mehr als einer Generation unterwegs sein dürfen, auch als Gemeinde. Ich hatte ein kleines Erlebnis mal auf einem Flug aus den USA nach Deutschland. Da gab es eine Reihe, die war noch frei, und ich setzte mich da in die Mitte, in der Hoffnung, dass ich allein gelassen werde und wenn wir dann gegessen haben, dass ich da auf drei Sitzen mich flachlegen kann. Aber irgendjemand hat den Gedanken auch gekriegt, und da setzte sich eine ältere Frau neben mich, im Rentenalter, aber sehr aktiv in der Politik des Stadtrates von Wiesbaden, und es gab ein spannendes Gespräch mit ihr und auch über die Lebensphasen irgendwie, und dann sagte sie: Egal, welche Beziehung man hat, jede Beziehung lässt etwas zu wünschen übrig. Die in der Ehe, die mit den Kindern. Und dann sagt sie, aber sie dürfen sich darauf freuen, irgendwann Großvater zu werden. Weil wenn die Enkel da sind, dann ist jeder Riss gefüllt. Und natürlich hatte ich noch keine Enkel, und ich lebte ein bisschen in diese Verheißung hinein, die ein erfahrener Mensch mir im Flugzeug mitgegeben hat. Und natürlich ist da was dran, und das würde ich vor allem bei Hedi auch beobachten, wie oft ihr Liebestank da aufgetankt wird oder ja, wie sie mit den Enkeln umgeht und welche Beziehung da ist, welche Nähe da ist. Und ich bin da einfach Gott dankbar, dass er das in seiner Weisheit so gemacht hat, dass wir hier jung und alt zusammen sind in der Gemeinde, dass wir das in der Familie erleben können. Und was nicht heil ist, das kann er heilen. Und da brauchen wir auch das Zeugnis derjenigen, die Gottes Heil schon erfahren haben. Gott segne euch. Amen.